haben König David und König Salomo gelebt. Manche stellen genau das in Frage oder stellen zumindest in Frage, dass die biblischen Berichte über die Paläste, die sie bauen haben lassen und ihr Großreich so wirklich zuverlässig und wahr sind. Viele haben deswegen auch Zweifel an der Zuverlässigkeit der biblischen Berichte. Und genau deswegen wollen wir uns heute dieser wichtigen Thematik stellen und haben dafür zu Gast Professor Dr. Benjamin Kilchhöer. Herr Kilchhöer, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute bei uns haben dürfen.
Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Können Sie vielleicht ein bisschen was zu sich und Ihrem Hintergrund sagen und vielleicht auch zu der Thematik, damit wir da so einen Überblick bekommen, wen wir heute vor uns haben und was auch Ihre Expertise zu dieser Thematik ist?
Ja, also ich bin Professor für Altes Testament an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Die Fragen, die Archäologie, Historizität betreffen, die interessieren mich schon lange. Es ist nicht das Einzige, was mich interessiert im Alten Testament, aber ich finde, es schon sind wichtige Fragen auch. Die Geschichtlichkeit hat halt etwas auch damit zu tun, dass man sich nicht nur in einer Ideenwelt befindet, sondern dass das, was die Bibel erzählt, etwas auch mit unserer Welt, zu der wir auch gehören, zu tun hat. Und von daher habe ich mich mit den Fragen auch immer befasst. Ich halte unter anderem an der STH Basel, ich glaube seit 2012, die Vorlesung Archäologie und Umwelt des Alten Testaments. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich natürlich auch mit David und Salomo und dem Vereinten Königreich, wie man das nennt, auseinandergesetzt. Ich habe jetzt selber aus meiner Forschung dort nicht eine besondere Expertise. Ich habe in anderen Bereichen geforscht und auch publiziert, aber ich kenne da die Diskussion einigermaßen und weiß, wo so die Bruchlinien auch zwischen verschiedenen Meinungen zur Historizitätsfrage in Bezug auf David und Salomo verlaufen.
Ja, genau, also das ist eine Thematik, die für manche vielleicht auch total neu ist, die Historizität oder die Existenz von David und Salomo als selbstverständlich voraussetzen. Aber tatsächlich gibt es da in der Forschung auch ja, verschiedene andere Perspektiven darauf, die davon ausgehen, dass das Reich von David und Salomo wesentlich kleiner waren als in den biblischen Berichten gesagt. Oder eben die bis dahin gehen, ihre Existenz vollständig in Frage zu stellen. Und darum ja, soll es heute gehen. Und so will ich direkt mal starten mit einer Frage zu den außerbiblischen Quellen und archäologischen Belegen. Gibt es denn da Quellen und archäologische Funde, welche die Existenz des Vereinigten Königreichs unter David und Salomo bestätigen würden?
Ja, also vielleicht ist es hilfreich, mal ganz kurz zu skizzieren, was gibt es überhaupt für Arten von historischen Belegen. Ich mache das jetzt also ganz kurz und vereinfacht. Ich würde sagen, ich würde jetzt drei Kategorien nennen. Das eine sind eben Schriftquellen, wie wir es in den biblischen Texten selber haben. Der große Vorteil davon ist, dass man da sehr detaillierte Informationen zum Teil hat und wirklich eine Geschichte auch dargestellt wird. Der Nachteil ist, dass man solche Texte eben nicht in einer Ausgrabung, man nennt das in situ, findet, sondern dass diese großen Texte, die wurden halt auf Papyrus oder Pergament, also Tierhaut, geschrieben, präparierte Tierhaut. Und das war ein vergängliches Material. Und darum wurde, also nicht wie bei uns in einem Museum darauf geachtet, dass man es möglichst lange hat, sondern dass man es möglichst präzise abschreibt und dann, wenn man die neue Rolle hat, dann verliert die alte auch ein bisschen an Wert. Und dadurch ist die erste Quelle ist das Alte Testament, die wir haben, aber die ältesten Texte halt, die wir haben, sind Schriftrollen vom Toten Meer. Das ist ungefähr, die ältesten Rollen sind ab dem 3. Jahrhundert vor Christus bis etwa ins 2. Jahrhundert nach Christus. Und damit sind wir natürlich von den Ereignissen 700, 800 Jahre entfernt. Die zweite Art von Funden sind, man nennt das epigraphische Funde, das heißt, wenn man in archäologischen Grabungen Dinge findet, wo Text draufsteht. Das sind dann aber halt nicht solche Texte wie das Alte Testament, sondern sind vielleicht kurze Inschriften, sind oft, also was wir jetzt aus dem alttestamentlicher Zeit haben, sind beispielsweise kurze Briefe, die wurden mit einer Art Tinte auf Tonscherben geschrieben oder Siegelabdrücke, wo man einfach Namen hat. Solche Dinge. Und das Dritte sind halt die archäologischen Grabungen selber. Da hat man Mauern, Schichten zum Teil und kann etwa sagen, ungefähr wann war hier ein Gebäude, das diesen und diesen Grundriss hat. Aber dort fehlen natürlich, wenn man nicht gerade das Glück hat, etwas zu finden, was das mit einem Namen verbindet, fehlen eigentlich die direkten Verbindungen. Und das historische Wissen oder die Theorien, die müssen sich bilden, indem man diese drei Arten von Quellen halt miteinander verbindet und interpretiert. Und das finde ich eine sehr wichtige Vorbemerkung, weil sie auch bedeutet, dass diese historischen Rekonstruktionen, auch die archäologischen, das ist keine exakte Wissenschaft, ist in hohem Grade interpretationsbedürftig und hängt sehr stark auch immer davon ab, in welchem Rahmen man die Dinge deutet. Und darum hat auch vieles damit zu tun, ob man von vornherein eher damit rechnet, dass die biblischen Texte historisches Wissen enthalten oder ob man denkt, dass sie fiktiv sind. Die zieht man dann halt auch unterschiedlich zur Interpretation hinzu. Was jetzt David und Salomo betrifft, so ist es zunächst einmal so, dass tatsächlich, also von Salomo gibt es keine außerbiblische Erwähnung. Von David gibt es eine sicher, eine zweite möglicherweise. Ich sage gleich nachher etwas dazu, aber die David-Erwähnungen sind erst seit den 1990er Jahren bekannt. Und davor hat man beide außerbiblisch nicht bezeugt gehabt als Namen. Also man hat dann die biblischen Texte, man hat keine epigraphischen Funde und dann hat man Archäologie und man hat halt gegraben und geschaut, ob man in der Zeit, wo die gewirkt haben müssten, etwas findet. Und da gibt es dann vor allem zu Salomo gab es Grabungen, so in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist vor allem mit dem Namen Yigael Yadin verbunden, ein Archäologe. Der hat in Orten gegraben, in denen es in der Bibel heißt, in 1. Könige 9, dass Salomo dort gebaut hat. Und er hat dort etwas ganz Interessantes gefunden, nämlich sogenannte Sechskammertore. Das sind Tore, die... Also ein Tor in alttestamentlicher Zeit, das ist nicht nur eine Tür, die man auf und zu machen kann, sondern es ist ein ganzes Gebäude. Und Sechskammer heißt, man geht durch dieses Gebäude hindurch und es hat immer zwei gegenüberliegende Kammern, wo da konnten verschiedene Dinge sein, Essstände oder das ja, ist jetzt nicht so entscheidend hier. Auf jeden Fall haben wir in Hesekiel, ich muss schnell die Stelle schauen, Hesekiel 40, Vers 10, wo Hesekiel sieht eine Vision eines zukünftigen Tempels und Hesekiel hat ja, war aus einer Priesterfamilie und hat den salomonischen, also den Tempel noch gekannt vor der Zerstörung, den ersten Tempel. Und er beschreibt den zukünftigen Tempel mit sechs Kammertoren. Und Yadin hat nun in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat er in den drei Städten, in denen 1. Könige 9,15 sagt, dass Salomo gebaut hat, hat er auch sechs Kammertore gefunden. Das sind Geser, Megiddo und Hazor, die drei Städte. Das sind auch strategisch wichtig gelegene Städte. Und zwar nicht nur sechs Kammertore, sondern die hatten praktisch die identischen Maße, also ich habe jetzt die Maße nicht auswendig im Kopf, aber am eindrücklichsten sieht man es beim Torweg, der ist auf 1 oder 2 Zentimeter in allen drei Ortschaften genau gleich breit und das hat gezeigt, für Yadin, dahinter muss eine Zentralverwaltung stehen, also da waren nicht einfach Bewohner einer Ortschaft, die haben gesagt, wir bauen jetzt eine Stadt, sondern es gab eine Zentralverwaltung, die die Städte militärisch auch strategisch wichtige Städte ausgebaut haben. Genau, hier sieht man jetzt sehr schön diese Maße auch. Ich habe hier die Breite des Torweges erwähnt, 4,20 Meter, 4,20 Meter, 4,21 Meter. Und auch die Stärke der Mauern, 1,60, 1,60, 1,60. Also das ist, da gibt es einen Masterplan und der wurde an den verschiedenen Orten umgesetzt. Zum Teil dann gewisse Unterschiede erklären sich durch geologische Gegebenheiten und so, dass man es halt ein bisschen an die Landschaft anpassen musste. Das hier, was man sieht, ist das Sechskammertor von Chazor. Da sieht man jetzt auf der rechten Seite schön diese drei Kammern und auf der linken hat es dann drei gegenüberliegende Kammern, genau. Und das ist der Geser. Unten sieht man auch auf der linken Seite das Sechskammertor in Geser und rechts ein Administrationsgebäude. Und was Yigael Yadin, er hat diese Tore datiert in die salomonische Zeit und hat gesagt, die sind Ausdruck dieses salomonischen Reiches und stimmen überein mit 1. Könige 9,15, wo es heißt, dass Salomo genau diese drei Städte ausgebaut hat. Und das hat sich damals im Grunde durchgesetzt. Er hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er in Megiddo zuerst gegraben in den 1950er Jahren, dann in Chazor in den 1960er. Geser weiß ich jetzt gar nicht, ob er selber gegraben hat oder nur die Befunde interpretiert. Auf jeden Fall hat sich das eigentlich durchgesetzt und etabliert. Das sind sind Hinterlassenschaften des Salomonischen Reiches. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir hier diesen Bibelvers eingeblendet. Das sind übrigens Folien eben aus meinem Unterricht. Und man sieht ganz im Norden der rote Kreis, das ist Chazor. Man hat dann Megiddo in der Mitte und unten links Geser, unten in der Mitte ist Jerusalem. Und die sind strategisch aus folgenden Gründen wichtig, das ist vielleicht auch noch interessant. Megiddo ist auf einer kleinen Passhöhe und dann kommt die Jezreel-Ebene. Dort wurden die großen Kämpfe gekämpft. Von dort kommt auch der Name Harmageddon, für die, die das kennen aus der Apokalyptik, der Berg, wo die letzte Schlacht stattfindet, die Jezreel-Ebene. Dort heißt es auch, dass Salomo Ställe gebaut hat, weil dort die Kriegspferde trainiert wurden. Chazor war eine ganz wichtige Stadt an einer Haupthandelslinie halt. Und Geser ist sozusagen die Vorhut von Jerusalem, weil Jerusalem ist in den Bergen und wenn es Angriffe gab, dann kam das immer über die Ebene am Mittelmeer und von dort dann ist man eingedrungen. Das heißt, man hat im Hügelland vor den Bergen eigentlich hat man die Städte befestigt, um die zentral gelegenen Städte zu schützen. Okay, und das war jedenfalls weitgehend archäologischer Konsens, das ist salomonisch. Und dann gab es in den ganzen Bibelwissenschaften, jetzt nicht nur in diesen Fragen, gab es ab den 1970er Jahren eine Wende, wo man angefangen hat, massiv in Frage zu stellen, historischen Gehalt von Geschichten. Auch das betrifft dann auch Abraham und Mose und so weiter. Und da ist auch eine Schule entstanden, man nannte die dann die Minimalisten. Und das heißt, die haben nur gesagt, wir gestehen der Bibel genau so viel historischen Gehalt zu, wie man ihn archäologisch zweifelsfrei nachweisen kann. Und alles andere ist fiktiv. Die waren damals vor allem in Kopenhagen und Sheffield beheimatet und die haben angefangen, die Historizität von David und Salomo insgesamt in Frage zu stellen. Also einer von ihnen hat gesagt, David sei eine legendäre Gestalt und nicht historischer als König Artus beispielsweise. Und es gab da eben keine namentlichen Belege. Und in der neueren Forschung hat dann auch insbesondere, der ist relativ bekannt, Israel Finkelstein, aus Tel Aviv, der hat auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Anfang der Nullerjahre, Keine Posaunen vor Jericho, wo er das eben alles auch in Frage stellt. Und er hat gesagt, Yigael Yadin hat die Sechskammertore falsch datiert. Die stammen gar nicht von Salomo, also es sei eine falsche Chronologie mit Keramik und so hat er argumentiert, sondern die seien 100 Jahre jünger und stammen aus dem Nordreich Israel nach Salomo, werden ja in biblischer Darstellung die Reiche getrennt und dann Omri begründet eine eigentlich die bekannteste Dynastie des Nordreichs und dann auch König Ahab bekannt ist für Bibelleser, der die Auseinandersetzung mit Elia hat. Und diese Sechskammertore, das sei ein Bauprojekt aus der Omri-Dynastie. Das heißt, das sei gar nicht salomonisches Königreich, sondern Nordreich Israel. 100 Jahre später und damit hatte man eigentlich dann nichts mehr für Salomo. Das war aber nicht, also das ist diese Neudatierung ist bis heute auch unter Archäologen umstritten. Vielleicht komme ich dazu nachher später noch mehr dazu zu sagen. Und dann jedenfalls in den 1990er Jahren wurde dann in Dan, ganz im Norden, wurde eine Stele gefunden, Tel-Dan-Stele, die stammt aus dem 9. Jahrhundert, also aus dieser Zeit der Omri-Dynastie. Und dort hat der König von Damaskus, die Aramäer waren das, der schreibt, dass sie, also die Stele wurde aufgerichtet von den Aramäern, König Hazael von Damaskus, und er hat sie aufgerichtet, weil er die Stadt Dan erobert hat von Nordisrael und sagt eben, vorher waren Omri und so da und wir haben die vertrieben und jetzt ist die Stadt uns und dann haben sie diese Stele aufgerichtet. Die wurde später dann, als Israel das zurückerobert hat, zerschlagen und die Bruchsteine wurden in die Mauern eingebaut und dort hat man sie archäologisch gefunden. Und in dieser Stele ist auch vom Südreich die Rede und das Südreich heißt Haus Davids. Das wird als Haus Davids bezeichnet, ungefähr knapp 100 Jahre, nachdem Salomo gelebt hätte. Und das war ein Gamechanger eigentlich in der Frage, so dass sogar in keine Posaunen vor Israel, vor Jericho, Israel Finkelstein sagt, David und Salomo sind historische Persönlichkeiten. Also es gibt, so wie ich das sehe, nur noch ganz wenige Leute heute, die das bestreiten. Wenn eine Dynastie nach David benannt war, dann hat es ihn auch gegeben. Und wenn es David gegeben hat, dann hat es auch Salomo gegeben. Aber was jetzt stärker umstritten ist, ist eigentlich die Frage, ob die wirklich ein großes Königreich regiert haben oder ob das mehr eine Art Bandenführer waren, die herumgezogen sind und ein bisschen für Furore gesorgt haben in der Gegend.
Vielleicht nochmal also zu den...
Ja, ich wollte nur sagen, also die Diskussion hat sich eigentlich etwas dann verlagert von nicht mehr, es kreist nicht mehr um die Frage, hat es sie gegeben, sondern wer waren sie eigentlich?
So. Wenn wir jetzt von den 6 Kammertoren sprechen, wie ist denn da so der Stand oder wie ist denn da die Diskussion? Gibt es Vertreter, die sagen würden, ja, die sind sehr wohl Zeugnisse des Salomonischen Reiches nach wie vor? Oder ist das, wird das als Konsens gesehen, dass die es nicht sind? Also Sie haben ja gemeint, das ist unter Archäologen umstritten, aber wie werden da die 6 Kammertore beim aktuellen Forschungsstand so eingeordnet in den historischen Befund?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn man in der deutschsprachigen alttestamentlichen Wissenschaft sich umhört, hat man immer den Eindruck, Israel Finkelstein ist Konsens. Also die gehören in diese Zeit des 9. Jahrhunderts, nicht des 10., nicht in die salomonische, sondern in die omridische. Aber so wie ich die Situation sehe in der biblischen Archäologie, also nicht in der alttestamentlichen Wissenschaft, ist die Position von Finkelstein eigentlich bis heute eine Minderheitsposition geblieben. Einer, ich würde mal sagen, der vermutlich am ausführlichsten die Gegenposition zu Finkelstein eingenommen hat, Amichai Matzar heißt er, von der Hebräischen Universität Jerusalem. Der hat immer darauf bestanden, er ist jetzt emeritiert, soweit ich weiß, aber darauf bestanden, dass die Chronologie von Finkelstein unhaltbar ist. Und er sagte, also Finkelstein hat halt nach bestimmter Keramik datiert. Man findet in verschiedenen Schichten verschiedene Keramik. Und er hat gesagt, die Keramik in diesen Zeiten ist so ähnlich, dass man das nicht als Grundlage nehmen kann. Und die Diskussion kreist halt um solche Fragen. Was eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, sind, man nennt das die C14-Datierung. Da braucht man biologisches Material, das radioaktiven Zerfall hat und kann dann das Alter bestimmen. Und da hat man vor allem mit Olivenkernen hat man das ins 10. Jahrhundert wiederholt datiert. Auch ich habe hier jetzt gerade, das ist die Zeitschrift, ich zeige es mal kurz, Biblical Archaeology Review, von die Sommerausgabe von 2024. Und da hat es jetzt einen Aufsatz, ich muss schauen, dass ich es richtig zeige, Entschuldigung, so Salomons Power Play, Gezer's Royal Complex confirmed. Also man hat hier jetzt, geht genau um diese 6 Kammertore und so weiter von Gezer, und zwar vom jüngsten, also vom letzten, der dort ausgegraben hat, das ist ein Stephen Ortiz. Und der besteht jetzt auch wieder darauf, dass es salomonisch ist. Es hat dann auch noch ein Kästchen dabei über neueste Datierungen. Also hier, ich versuche nochmals zu zeigen, Dating Salomonic Geyser, wo davon die Rede ist. Also Lyndall Webster, die hat radioaktives Material eben gesammelt und das wurde untersucht. Ja, genau, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, aber es wurde jedenfalls wieder bestätigt, dass es ins 10. Jahrhundert gehört und nicht ins 9. Jahrhundert. Und von daher meine ich, gibt es immer noch gute Gründe anzunehmen, dass diese sechs Kammertore mit Salomo in Verbindung stehen.
Aber doch ist es jetzt so, Sie haben es selber schon angesprochen, dass es da oftmals gar nicht so sehr die Frage ist, ob sie gelebt haben, König David und König Salomo, sondern wie groß man sich deren Reich jetzt wirklich vorstellen kann. Und jetzt geben uns ja die biblischen Berichte ein Bild, vor allem bei Salomo, von einem ja, großen Reich, das eine sehr weite Ausbreitung erfahren hat. Die Königin von Saba ist extra angereist gekommen, um von der Weisheit Salomos zu lernen und so weiter. Also da wird ja in den biblischen Berichten nicht das Bild von einem kleinen Provinzkönig vermittelt, sondern schon von einem großen, mächtigen Reich. Sollten wir da nicht mehr archäologische Funde haben?
Ja, schwierig zu sagen. Also die Frage ist ja dann für so ein Reich, wo beginnt man mit der Suche? Und da würde man sagen, jetzt für Salomo und David würde man beginnen dort, wo das Zentrum war von Jerusalem, also der Palastgebäude, Tempelgebäude. Wenn es irgend so etwas wie Archive gegeben haben sollte, dann waren die im Palastkomplex. Und das ist halt bei Jerusalem der Sonderfall. Man weiß es politisch, dort steht jetzt der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee und der Tempelberg, der ist einfach nicht ausgrabbar. Also was dort drunter gewesen sein mag, das weiß man halt einfach schlicht nicht. Es gibt dann am Rande des Tempelbergs, man nennt dann den Südhang, dort wo die Besiedlung war zu dieser Zeit. Also oben waren dann die Tempel und königlichen Bereiche und dann gibt es einen Südhang, das nennt man den Ophel. Dort sind gewisse Grabungen möglich. Dort hat jetzt auch in den letzten, ich sage jetzt mal grob 20 Jahren, hat Eilat Mazar gegraben und hat auch einen ziemlich massiven Mauerkomplex ausgegraben, den sie auch salomonisch datiert. Das heißt auch im Text, den wir vorher gesehen haben, 1. Könige 9,15, dass Salomo auch die Mauer in Jerusalem ausgegraben hat. Es gibt etwas weiter unten ein Gebäude, ein palastartiges Gebäude, das wird oft in die Zeit von König David datiert. Aber es steht halt, man hat halt keine Namensschildchen dran. Also es passt in die Zeit und könnte ihnen gehört haben. Aber viel mehr kann man halt in Jerusalem nicht sehen. Und dann sind die nächsten Fragen, sieht man Spuren davon, dass das Reich ausgebaut war? Also gibt es andere Ortschaften, die zu einem solchen Reich gehört haben? Und da sind, wenn man dieser salomonischen Datierung folgt, dieser Sechskammertore, sind genau die drei Orte, die betont werden vom biblischen Text, dort findet man etwas. Und es ist auch so, also diese sechs Kammertore, das muss man sich bewusst sein, die findet man nicht in jeder Ortschaft, die man ausgräbt. Es gibt insgesamt 5 Kammertore, die man bisher ausgegraben hat. 3 sind an diesen Orten. Eines ist in Lachisch, das wird aber unbestrittenerweise deutlich später datiert. Und eines ist noch in einer Philisterstadt, interessanterweise, weil bei Salomo heißt es ja auch, also Aschkelon, bei Salomo heißt es ja auch, dass auch die Philister ihm unterworfen waren. Was immer man jetzt auch daraus schließt, ich kenne jetzt auch diese Grabung nicht so genau. Und das Dritte ist dann halt, gibt es irgendwelche außerbiblischen Erwähnungen, die man fragen kann. Da ist es halt so, dass die Großreiche sonst sind ja Ägypten und in Mesopotamien. Und in Ägypten ist, soweit mir das bekannt ist, wird von den biblischen Königen kein einziger außerbiblisch erwähnt. Es ist mir keine ägyptische Inschrift bekannt, wo irgendjemand so erwähnt wird. Und was Mesopotamien betrifft, Mesopotamien ist um etwa 1200 vor Christus komplett aus dem Raum, ich nenne es jetzt mal Syrien-Palästina, also die Levante, die Ostküste des Mittelmeeres verschwunden. Vorher hat man dort massenhaft keilschriftliche Zeugnisse, also akkadische in der Sprache Mesopotamiens. Das ist alles fast auf einen Schlag gefunden. Die hatten massive Probleme selber politisch und sind für fast 300 Jahre aus der Region verschwunden. Und sie tauchen dann ab dem 9. Jahrhundert eigentlich wieder auf, langsam. Und der erste König, der außerbiblisch erwähnt ist, und zwar im Zusammenhang damit, dass eben Mesopotamien wieder in der Region auftaucht, auch militärisch, ist König Ahab. Der ist erwähnt in mesopotamischen Quellen. Und von da an, wo Mesopotamien wieder vor Ort ist, ist praktisch jeder biblische König ist außerbiblisch bestätigt. Und das ist halt jetzt wie auch eine Grundfrage, wo man sich sagen muss, ja, kann sein, dass solange Assyrien nicht da war, alles, was vorher ist, hat einfach nicht existiert. Oder ist es einfach so, dass von da, wo wir eine Kultur oder eine Zivilisation vor Ort haben, die auch viel dokumentiert hat, ab da ist alles eigentlich mehr oder weniger geschichtlich belegt und dann gehen wir davon aus, dass die gleichen alttestamentlichen Texte auch eine Ahnung davon hatten, was davor war. Das ist so ein bisschen die Frage. Und man muss natürlich bei den assyrischen Quellen auch sagen, wenn die Könige erwähnt werden, dann eigentlich fast immer im Zusammenhang, dass sie von Assyrien unterworfen werden. Es wird gesagt, Ahab oder König Menahem und so weiter hat so und so viel Tribut bezahlt. Jehu ist sogar bildlich dargestellt in einem Prisma, das man im British Museum in London findet. Aber die wurden genannt, weil sie besiegt und unterworfen wurden, weil sie Tribute bezahlt haben. Und die Bibel sagt ja gerade, dass Salomo und David nicht besiegt und unterworfen wurden. Also die Frage ist ein bisschen, was wäre da zu erwarten? Ich finde das jetzt nicht so problematisch, dass man da keine außerbiblischen Erwähnungen hat.
Ja, genau, dieses Argument of Silence ist vor allem dann stark, wenn man viele Erwähnungen erwarten müsste. Jetzt haben Sie gerade schon angeführt, dass eigentlich gerade in dieser Zeit des Großsalomonischen Reichs die Mesopotamier etwas auch von der Bildfläche verschwunden waren. Aber jetzt, wenn wir über die ägyptischen Quellen sprechen, inwiefern ist es bedeutsam, dass dort kein biblischer König erwähnt wird, weil jetzt würden vielleicht manche einwenden, ja, jetzt haben sie es ja sogar noch problematischer gemacht, Herr Kilchhör, jetzt haben wir nicht nur David und Salomo nicht, sondern gar keinen biblischen König, aber inwiefern ist das jetzt ein Argument in die eine oder andere Seite?
Ja, der Punkt ist halt genau, alle anderen Könige sind ja mesopotamisch belegt. Das heißt, die sind unbestritten, haben die existiert, zum Teil dann auch durch Siegelabdrücke, die man vor Ort selber gefunden hat. Beispielsweise der bekannte König Hiskia, der ist auch durch Siegelabdrücke belegt. Dass Könige, die in mesopotamischen Quellen belegt sind, in ägyptischen nicht genannt werden, das weist für mich eher darauf hin, dass Ägypten eine andere Art, ich nenne es jetzt mal der Dokumentation oder der Archivierung hatte. Es gibt das ist eine recht spezielle Geschichte, Tell El Amarna, vielleicht haben das einige auch schon gehört, das ist von diesem König Echnaton, das gilt als der Ketzerkönig in Ägypten, 14. Jahrhundert vor Christus, der eine Art Monotheismus eingeführt hat und der hat dann eine eigene Stadt gegründet, Achetaton hieß die, und dort wurden Archive gefunden und dort gibt es Korrespondenz, Briefkorrespondenz mit Stadtkönigen aus der Gegend, auch aus Jerusalem, aber das waren noch kanaanitische Könige, keine israelitischen, dort ist ein Abdichepa Stadtkönig von Jerusalem. Das sind solche Belege, wo man halt zufällig ein Briefarchiv gefunden hat. Das hat aber auch gerade damit zu tun, dass man das von Echnaton gefunden hat. Ich denke, vielen ist Tutanchamun ein Begriff, diese bekannte Schatzkammer, also die Grabeskammer mit den Schätzen. Und Tutanchamun war der Sohn von Echnaton, der hieß eigentlich Tutanchaton und hat sich dann aber von diesem Aton-Glauben abgewandt und wieder seinen Namen gewechselt. Amun ist ja auch eine Gottheit in Tutanchamun. Der wurde aber von den nachfolgenden Ägyptern, wurde der auch als Teil der Ketzerfamilie betrachtet, und die wurden, das Gedächtnis an sie wurde komplett ausgelöscht, und darum, man hat von Tutanchamun nicht mal gewusst, dass er existiert, bis man diese Grabkammer gefunden hat. Und gefunden hat man die gerade, weil das ein ausgestoßener König war. Und das heißt, von dort haben wir einige Dinge, und das ist aus dieser Stadt Achetaton, die nur einige Jahrzehnte eigentlich existiert hat und dann wieder verlassen wurde. Und dort haben wir ein bisschen was. Aber sonst ist Ägypten, erfährt man sehr wenig eigentlich über Israel aus ägyptischen Quellen.
Okay, das ist ein sehr interessanter Punkt. Aber es, wie Sie gerade anführen, selbst über andere ägyptische Könige erfahren wir aus ägyptischen Quellen zum Teil nichts. Und wie viel mehr gilt das dann eben auch für feindliche Könige?
Ja. Ja, man kann vielleicht auch ein Stück weit sagen, also so wie ich Ägypten wahrnehme, ich bin natürlich kein Ägypten-Spezialist, aber verglichen mit den mesopotamischen Reichen war Ägypten ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ein introvertiertes Reich. Also es hat die Hieroglyphen, und die wurden nicht, also das heißt schon, das ist eine Art Geheimschrift für nach innen, die wurden nicht international gefunden, Hieroglyphen, die ist auf Ägypten beschränkt, das ist für sich selber, für die Eingeweihten, kreist sich stark um sich selber auch, und wenn die Ägypter korrespondiert haben mit anderen Ländern, haben sie das auf Akkadisch, also in der Sprache Mesopotamiens, gemacht und haben für sich immer auch wie ein bisschen ihre Identität und ihr Geheimnis bewahrt und sich viel weniger, ist mein Eindruck, für das, was außerhalb ist, interessiert, als das eben in anderen Regionen der Fall war.
Wie bewerten Sie denn die These, dass David und Salomo vor allem als identitätsstiftende Figuren agiert haben, die im babylonischen Exil in der Literatur dort entstanden sind? Also, dass die Juden eben im babylonischen Exil waren und dort sich auseinandergesetzt haben mit Fragen des Ursprungs, der Identität, und dabei dann eben auch, ja, vielleicht Personen, die schon einen historischen Kern haben, aber dann so ausgeschmückt worden sind, wie wir es eben in der alttestamentlichen Literatur heute vor uns haben.
Ja, ist aus verschiedenen Gründen ist das eine problematische Sicht. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Erstens mal ist natürlich das babylonische Exil ist Ausdruck des Scheiterns des Königtums. Also eigentlich von dem, was dort geschrieben ist, hat man eher, ich meine, die Königebücher, wenn man sie vom Schluss her liest, ist das eine königskritische Darstellung. Und das ist eher, das babylonische Exil ist eher eine Zeit, meine ich, wo man sich auf das zurückbesinnt, was vor den Königen war, das heißt auf Mose, auf die Tora, als jetzt auf das Königtum. Dann kommt auch dazu, also jetzt diese Thesen, die hängen weniger mit archäologischen Fragen zusammen, sondern mit halt Theorien über die Entstehung biblischer Bücher, so mit Quellenscheidung und so weiter. Es hängt dann vieles daran, und da gehöre ich halt, also, oder überzeugt mich eine, ich würde auch sagen, wachsende Gruppe von Argumentationen, die sagen, statt in diesen Theorien zu sein, wo wir die Texte lesen und denken, da hat es eine Bruchlinie und da, und das ordnet man verschiedenen Dingen zu, man muss eben wieder stärker die äußere Evidenz betrachten. Und das sind, also ich würde jetzt zwei Dinge vielleicht mal betonen. Das eine ist, man nennt das die diachrone Linguistik, also die Sprachgeschichte. Man kann ja, also wenn wir heute einen mittelhochdeutschen Text vor uns haben, dann wissen wir sofort, das ist zwar ein deutscher Text, aber die Sprache hat sich seit dann weiterentwickelt. Und so hat sich auch das Hebräische entwickelt, und es gibt inzwischen recht viel Forschung zur Entwicklung des Hebräischen, und man kann eben auch sehen, ungefähr in welcher Epoche wurden die Bücher geschrieben, also was haben sie für ein Hebräisch. Und da kann man heute sagen, dass der ganze Pentateuch, also die fünf Bücher Mose und auch die, was man die vorderen Propheten nennt, also Josua, Richter, Samuel und Könige, die haben alle ein vorexilisches Hebräisch, im Unterschied zu Büchern, die nach dem Exil geschrieben wurden. Also beispielsweise finden wir in all diesen Büchern kein einziges persisches Lehnwort, persische Lehnwörter haben wir dann aber in den Chroniken, in Esra, Nehemia, in Esther, in Daniel, also in den späteren Büchern und verschiedene andere Dinge. Also schon rein sprachlich ist es nicht plausibel zu sagen, dass die Dinge erst so spät geschrieben wurden. Und das andere ist halt schon auch die archäologische Evidenz. Ich kann hier nochmals einen Aufsatz zeigen. Habe ich gerade jetzt in den letzten 2 Wochen ein bisschen oder einiges, kann man es überhaupt lesen, ich weiß nicht, von Omer Sergi von der Tel Aviv University gelesen. Das heißt jetzt hier, ist, ich glaube, 2019 geschrieben, Erzählungen, Geschichten und Geschichte in den biblischen Überlieferungen von der Entstehung der israelitischen Monarchie. Also da geht es genau um Entstehung der israelitischen Monarchie. Er befasst sich auch noch neben David und Salomo recht stark auch mit Saul, der ja vor David kommt. Und er argumentiert jetzt nicht, dass, also er sagt, aus seiner Sicht kann es sein, dass vieles in der Bibel Ausschmückungen sind und so weiter. Aber die Samuel-Bücher und Könige-Bücher, sagt er, enthalten auch so viele Hinweise auf die politischen und so weiter Verhältnisse, Gegebenheiten, dass für ihn eindeutig ist, dass dahinter Überlieferungen aus dem 10., 9. Jahrhundert stehen, die auch Zeitgenössisches enthalten und eben zeigen, dass das nicht einfach nur ein fiktiver Entwurf aus späterer Zeit ist, jetzt unabhängig davon, was später damit dann noch interpretierend auch gemacht wurde.
Hm. Ja, Herr Kirchhöher, jetzt sind wir da schon weit gekommen. Sie haben verschiedenste Punkte angesprochen und ich denke, das ist eine Thematik, die eigentlich für jeden Christen, für jede Christin hochrelevant ist, weil es eben da um die Zuverlässigkeit der Bibel geht und die Bibel unser aller Buch ist. Jetzt sind es aber vor allem Theologiestudierende, die auf diese Thematik stoßen, die vielleicht dann wohlmeinend, wohlgläubig in ihr Theologiestudium gehen und dann unter Umständen vorne einen Professor haben, der ihnen dann Thesen von Finkelstein und anderen vorsetzt und es regelrecht voraussetzt, dass das meiste, wenn nicht alles, aus dem Leben von König David und Salomo fiktiv ist oder zumindest genau anzuzweifeln. Was würden Sie denn solchen Studenten raten? Also welche Rolle spielen theologische Vorannahmen bei der Bewertung historischer Evidenz? Wie können Studenten, die eben nur einen Aspekt der Forschung präsentiert bekommen, aber selber ganz neu in der Thematik sind, sich an dieses Thema heranwagen? Welche Bücher, welche Quellen würden Sie da empfehlen und generell, was würden Sie für die Auseinandersetzung mit dieser Thematik empfehlen?
Also ich meine, das Erste ist mal einfach zu erkennen und anzuerkennen, dass es in diesen Fragen sehr verschiedene Positionen gibt und das ist halt zum Teil ein bisschen ein Grundproblem, was ich zum Teil auch höre von Studenten, dass sie sagen, uns ist gar nicht bewusst, dass es andere Positionen gibt, beispielsweise als die vom Finkelstein. Und wenn man das natürlich gar nicht weiß, dann ist es schwierig, den Horizont zu erweitern. Also mir ist jetzt vor einiger Zeit ist eine Theologiestudentin von einer theologischen Fakultät zu mir gekommen und hat gesagt, sie würde gerne mal mit mir ein bisschen über solche Historizitätsfragen sprechen. Und als ich ihr dann gewisse Dinge auch da gesagt habe, zum Teil, was ich heute gesagt habe, oder auch Dinge, die ich jetzt hier gar nicht einbringen konnte. Es gibt noch eine wichtige Grabungsstätte auch zum Königreich Davids, Kirbet Kajaf heißt die einfach, dass das noch platziert ist. Hat sie gesagt, dass sie darüber gar nie etwas gehört hat. Also sie hat gar nicht gewusst, dass das existiert. Aber wenn man es weiß, dann muss man halt ja ein bisschen danach suchen und auch, wie es in allen Fragen der Wissenschaft geht, also ich kann jetzt nicht sagen, lest dieses Buch und dann habt ihr die Wahrheit, aber man muss sich halt auf die Suche machen, eben auch so, wie es jetzt diese Studentin gemacht hat, auch mal mit Professoren sprechen, die vielleicht noch eine etwas andere Perspektive auf die Frage haben. Jetzt gerade zum Thema Vereintes Königreich, David Salomo, kann ich vielleicht einen kleinen Werbeblock darauf hinweisen, dass es gibt von Wort und Wissen gibt es eine Facharbeitsgruppe zur biblischen Archäologie und die haben nächstes Jahr eine Tagung um den 15. bis 17. Oktober oder so zu genau diesem Thema in Schwäbisch Gmünd in der Nähe von Stuttgart, wo sie als Hauptreferenten haben sie den Jossi Garfinkel, der eben Kirbet Kayafa ausgegraben hat. Ich selber werde auch ein kurzes Referat halten zur Frage der Schreibkultur in dieser Zeit. Also konnten die in dieser Zeit überhaupt so ausführliche Texte schreiben? Wie ist das mit dem Alphabet und so? Und wer sich dafür interessiert, kann dorthin gehen oder man kann auch als Student sich gratis per Zoom zuschalten zu dieser Konferenz. Und dort wird man sicher auch viel Literatur kennenlernen. Der Leiter dieser Gruppe ist Peter van der Ven. Der ist Privatdozent für biblische Archäologie an der Universität Mainz und der ist auch für archäologische Fragen und für Hinweise auch auf Positionen, die zum Teil jetzt nicht ganz dem deutschen Mainstream entsprechen, immer eine gute Ansprechperson.
Ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ergebnisoffen wissenschaftlich arbeiten und eben sehen, dass da die Deutungen der archäologischen Funde und historischen Quellen sich auch von denen unterscheiden können, die man an der eigenen Universität vielleicht so präsentiert bekommt. Das gilt ja für uns alle. Wir haben ja alle immer unsere Vorannahmen und müssen versuchen, uns in der Auseinandersetzung dann mit gerade auch historischer Evidenz von denen weitestgehend versuchen zu lösen. Das ist natürlich nie ganz möglich, aber ich denke, das ist schon mal eine sehr wichtige Hilfestellung für Studenten, das mal so zu hören, dass eben genau die Diskussion da auch oftmals anders geführt wird als, also weltweit mindestens auch anders geführt wird als im deutschsprachigen Raum. Ich habe auch das Gefühl, dass es da zum Teil auch kritischere Stimmen bei Alttestamentlern oder Neutestamentlern gibt als bei den Historikern aus den jeweiligen Epochen. Also ich habe da auch schon jetzt in Bezug aufs Neue Testament interessante Dialoge gesehen, in denen dann ein Althistoriker eine positivere Sicht auf den historischen Befund des Neuen Testaments hatte als der Neutestamentler, der Theologe. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Einschätzung auch da in Bezug auf das Arte so teilen würden oder sagen Sie, das geht
ja schon, also ich spreche jetzt wirklich, also international sieht es auch nochmals etwas anders aus, aber im deutschsprachigen Raum würde ich schon sagen, dass die alttestamentliche Wissenschaft dazu neigt, aus der Archäologie, aus der biblischen Archäologie, die minimalistischste Position zu übernehmen und die auch fast als Konsens und als Stand der Dinge so ein bisschen nach die Wissenschaft sagt, was man sowieso immer, wenn diese Formulierung kommt, muss man sowieso immer hellhörig werden, weil die Wissenschaft gar nicht reden kann. Sich dem anschließen und von daher würde ich die Einschätzung teilen, dass die biblischen Archäologen, die auch Grabungen durchführen und so weiter, im Großen und Ganzen gesehen vermutlich dem Alten Testament einen höheren Grad an Historizität einräumen als die meisten deutschen Alttestamentler, wobei eben auch unter Archäologen gibt es natürlich ein ganzes Spektrum von Meinungen.
Ja, heute haben wir eine weitere auf jeden Fall hier gehört. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Kirchhöher, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bin mir sehr sicher, dass da sehr wertvolle Nuggets und Inhalte für jeden Zuschauer, für jede Zuschauerin mit dabei gewesen sind. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.